Guten Tag. Römer 12, 6 bis 8. Wer die Bibel nicht hat, kann auch mitlesen. Denn aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem, jeden von euch, strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein, jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Denn wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselben Aufgaben haben, so sind wir, die viele, ein Leib in Christus. Als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Wir haben unterschiedliche Gaben, ja, je nach der uns verziehenen Gnade. Hat einer die Gabe prophetische Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Hat einer die Gabe des Dieners, dann diene er. Wer zum Lehrer berufen ist, der lehre. Wer zum Tröster und Ermahner berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, gebe ohne Hintergedanken. Wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein. Wer Barmherzigkeit übt, der tue es freudig. So, wer sind wir? Christian, Pavel Christian, sorry. Wir sind der Yo-Pros im Großen und Ganzen. Genau, wir sind halt ein Bibelkreis, der sich unter der Woche trifft und einander ermutigt, Jesus nachzufolgen. Und genau, ich bin Pavel, 27 Jahre alt, seit 8 Monaten mit meiner bezaubernden Frau verheiratet, Vita. Und wir haben heute die Ehre, die Predigt zu halten. Ich arbeite seit 2 Jahren in einem Finanzdienstleister. Und mittlerweile auf der Arbeit habe ich die Möglichkeit, Leuten auch von meinem Glauben zu erzählen. Und ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen aus meiner Arbeit, die für mich sehr inspirierend ist. Genau. Also, eines Montags bin ich halt zur Arbeit gekommen und in der IT, ich bin in der IT tätig und war noch ein anderer ITler da. Und wir reden halt über unser Wochenende, wie so unser Wochenende war und so weiter. Und ich hörte ihn halt zu, dann habe ich halt dann erzählt, wie so mein Wochenende ist. Und ich habe ihm erzählt, ja, ich gehe zum Gottesdienst und was ich so tue am Wochenende. Wir haben halt so Partys oder was. Manchmal haben wir so Events als Bibelkreis und so. Und er war ziemlich interessiert und hat mich gefragt, Pavel, was sind das für Partys? Was ist das überhaupt vom Glaube, was du machst? Wie siehst du das mit der Taufe? Ich habe ihm dann erstmal so einen Crashkurs gegeben, wie das so alles ist, dass wir an die Taufe glauben, plus die Taufe eher sehen, wie, ja, dass es eine Entscheidung ist. Das ist nicht ein, so, du wirst reingetauft, sondern es ist eine Entscheidung, die wir in uns tragen. Aber was das Wichtigste ist, was ich Ihnen übermittelt habe, war die Liebe. Die Liebe ist das Wichtigste. Und was mir dann sofort einfiel, ist halt natürlich 1. Korinther 13. Und ich meine, die meisten kennen bestimmt 1. Korinther 13, aber ich möchte das nochmal vorlesen. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gebe und mein Leib dahin gebe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht nach, die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet nicht das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nie mehr auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird, denn unser Wissen ist Stück wert. Und unser prophetisches Reden ist Stück wert. Okay. Also ich habe ihm das vorgelesen mit der Liebe und er war als erstes war er sowas von begeistert. Er ist halt katholisch groß geworden und er hat sowas, glaube ich, noch nie gehört. So, weiß ich, aber wow, du hast meine Woche gemacht, sagt er. Was nichts anderes heißt als, meine Woche hat einen guten Start, so gesehen. Und ich meinte so, nee, nicht ich habe deine Woche gemacht, sondern das Wort Gottes.
Amen.
Amen. Predige. Und Ich möchte aber, mein Ziel ist es heute nicht, dass wir jetzt hier rausgehen und unseren Kollegen versuchen, 1. Korinther 13 vorzulesen und dasselbe erwarten, sondern mein Ziel ist eher, dass wir heute auf unsere Stärken gucken. Wie ich gerade gelesen habe, auch im Römer, dass wir, jeder von uns hat Gaben. Gott hat jeden Gaben gegeben. Und ich möchte halt, dass wir auf unsere Gaben gucken. Weil ich glaube, ich bin seit 6 Jahren Christ und ich glaube, dass ich so einige meiner Gaben irgendwie gefunden habe. Aber wie habe ich sie gefunden? Das ist die Frage. Wie habe ich meine Gabe gefunden? Und darauf will ich heute den Fokus legen. Wie können wir unsere Gaben finden? Und da habe ich meinen ersten Punkt. Wie können wir unsere Gaben, Leidenschaften für Gott täglich erkennen? Genau. Und dazu bitte Philipper 4,8. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und irgendein Lob gibt, das erwägt. Und mein erster, also was ich aus diesem Vers sehe, ist, wir sollen alles uns an alles erinnern, was gut ist. Also ich habe in meinem Leben so einiges gesehen, was gut ist. Ich habe in der WG gelebt und mit christlichen Menschen in einer WG gelebt, mit christlichen Brüdern, und ich habe so einiges dort gelernt. Und bis heute ist es so, dass wenn ich da so, ich erinnere mich an Colin zum Beispiel, bis heute gibt es so von ihm ein Beispiel, was auch mein Leben geprägt hat. Und ich rufe ihn manchmal an und sage ihm, hey Colin, hey, guck mal, das ist unglaublich, was du machst, mach weiter so. Und was ich hinaus möchte, ist, dass wir uns einprägen, die guten Sachen in den Menschen, dass wir sehen, okay, hey, der hat, dass wir alles verherrlichen in dem Sinne und das uns einprägen. Aber zum zweiten Punkt will ich jetzt auch noch kommen. Was wir dann damit machen, ist in 2. Timotheus 1. Aus diesem Grund erinnere ich dich dran, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Und was ich glaube, ist, dass das Erste, was wir tun, ist, wir sehen die Gaben, die jeder von uns hat. Gott hat jeden einzelne Gaben gegeben. Und das, was Paulus jetzt an Timotheus hier schreibt, ist, er erinnert ihn explizit dran. Timotheus, das ist deine Gabe. Und er will ihn daran erinnern. Und das ist, was wir auch tun sollen als Geschwister oder als Menschen. Wir sollen die guten Taten erinnern, uns täglich daran erinnern. So wie zum Beispiel bei uns im Bibelkreis ist es so, bei uns gibt es so viele gute Taten, also so viele Talente, so viele Gaben, zum Beispiel Asia und Debbie, die so total richtig gut organisieren können oder so Sachen planen können. Und letztens hatten wir ein Event gehabt, was unglaublich war, wo Leute sich wohlfühlten, alles war organisiert und ja, es war einfach wirklich gut. Oder, ja, Alix ist jetzt nicht da, aber sie bringt auch eine Vision für die Gruppe. Unsere Gruppe hat immer eine Vision durch sie auch. Und, oder Marcel. Vielleicht kennen die einigen Marcel, das ist jetzt nicht lange, die ist seit kurzem getauft. Und der hat zum Beispiel, der kennst du diese ganzen MacGyver-Tricks. So, wenn ihr was wissen möchtet, was so herkömmlich ist, und ja, fragt mal Marcel, der weiß es. So. Der kennt sich aus, der kennt die Tricks. Und zurück zu 2. Timotheus 1, 5 bis 6. Ist, wenn mich meine Geschwister, meine Leute nicht erinnert hätten, was meine Gaben sind oder was ich gut bin, dann wäre ich vielleicht nicht hier. Oder wer weiß, wo ich wäre. Ich weiß noch, Christian Zimmermann meinte zu mir, du hast Talent, Freundschaften aufzubauen. Ich sehe es nicht von mir selber so, aber es kommt jemand zu mir und er sagt mir das, und jemand, auf den ich aufsehe auch, ist so, und das ist für mich etwas, was mich begeistert, weiterzumachen. Oder sagen wir, Florian hat mir schon mehrmals gesagt, dass ich inspirierte Reden halte. Und ich bin total so, nee, ich kann keine inspirierten Reden halten. Und er sagt, doch. Und für mich ist es, wenn ich in schwierigen Zeiten gehe, durch schwierige Zeiten gehe, dann erinnere ich mich dran und denke, das sind wirklich, das stimmt, das hilft mir. Genau. Also wir sind jetzt berufen, einander zu erinnern. Erinnert, sehen die Gaben und zu erinnern. Mein zweiter Punkt. Wo deine Gaben liegen, da liegen deine Aufgaben. Eine Geschichte wieder von mir. Als ich auf dem Weg zur Arbeit war, letztens, vor so ein paar Monaten, vielleicht ein, zwei Monaten, hatte ich einen alten Arbeitskollegen getroffen. Der war dort und hat da gestanden. Dann bin ich zu ihm gekommen und ich habe gesehen, dass er recht traurig war. Und ich dachte mir, ist halt schade, dass jemand so traurig ist, montags morgens auf dem Weg zur Arbeit, ich weiß nicht. Ich freue mich immer. Ja, ich freue mich. Und ich habe mir dann so gedacht, wie kann ich ihn denn aufmuntern? Und ich erzählte ihm so ein bisschen so von, wie ich das bei mir im Leben mache. Ich munter mich auf, teilweise mit Gott. Also Gott ist meine Stärkung am Morgen. Ich stehe auf und versuche, zu Gott zu beten, die Bibel zu lesen. Und ich habe ihm das so erläutert und dann habe ich noch ein Beispiel gesagt. Vielleicht kennt einer von euch dieses Beispiel mit dem Medikamenten. Also, okay, das sagt euch jetzt bestimmt nichts, aber es gibt so ein Beispiel. Du kannst halt sagen, was würdest du tun, wenn du ein Medikament hättest, mit dem du AIDS heilen könntest? Also du hättest es bei dir in deiner Tasche. Was würdest du tun? Würdest du es zu Hause liegen lassen oder würdest du jeden gehen und jeden, der krank ist, helfen? Was würdest du tun? Und so sehe ich das mit der Bibel. Und er hat es sofort verstanden. Und wir waren dann schon in der U-Bahn. Und er wurde dann so zornig zu mir und hat mich dann so vor allem so frisch angemacht, so in der U-Bahn. So. Und ich war so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Bitte nicht. Und alle, schon früh morgens, alle gucken mich an. Ich bin dann okay. Und dann bin ich halt aus der U-Bahn rausgegangen. Ich wollte ihn halt eigentlich nur helfen, motivieren irgendwie. Ey, da gibt's was Besseres. Und dann bin ich rausgegangen und dann dachte ich nur, Mann, was mache ich hier eigentlich so? Warum tue ich das eigentlich? Warum erzähle ich Leuten von Gott? Warum? Was soll das? Und es gibt Zeiten wie die und dann muss man sich halt fragen, wieso mache ich das? Und die Frage dahinter, wieso mache ich das? Da kann, also inspiriert mich zum Beispiel in Philipper 1. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Und wenn ich darüber nachdenke, dass Jesus, der allen Recht hatte, hier auf dieser Welt, er war Gott, er war hier und hat gelitten, dann, wenn ich mich vergleiche mit ihm, und dann ist es ein Witz einfach, was ich da durchmache, dass mich da jetzt einer vor allem blöd macht. Und sowas motiviert mich, dass mein Gott, ich kann ihnen näher kommen irgendwie in so harten Situationen, wenn wir leiden. Genau. Was mich auch noch motiviert, ist in Johannes 15,8. Hierhin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und mein Jünger werdet. Wir haben die Möglichkeit, mit diesem Leben auch, unseren Vatern hier auf Erden zu verherrlichen. Und genau, das ist eigentlich was mich motiviert jeden Tag, auch wenn ich jetzt so schwere Zeiten habe und ich weiß, ich bin gut in irgendwelchen Sachen, motiviert mich. Okay, wir verherrlichen unseren Vater im Himmel. Und im 1. Korinther 5,9. Sondern wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und keines Menschen Herzen gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Wir Christen haben ein Ziel, das ewige Leben, das, was noch keiner davor gesehen hat. Dahin gehen wir. Und das ist eine Motivation, die kann uns keiner nehmen. Und das soll uns auch täglich motivieren. Das ist, wohin wir gehen, gemeinsam. Und ich gebe jetzt zu meinem Bruder Christian das Mikrofon. Ja.
Amen, danke. Ich möchte an der Stelle direkt anknüpfen. Also, danke für die Technik, Joni, übrigens. Wichtiger Dienst hier. Ich kenne das. Genau, wir haben uns diese Woche ja in unserer Familiengruppe getroffen. Also diese ganze Gemeinde trifft sich in kleineren Familiengruppen unter der Woche, um sich geistig zu erbauen und auszutauschen. Und wir hatten ein sehr interessantes Thema, ein Thema, das wenn ich zu schnell rede, sag Bescheid. Ein sehr interessantes Thema, das eigentlich sehr oberflächlich angesehen wird in unserer Gesellschaft, nämlich was ist Sinn und was ist der Sinn des Lebens und wie definieren wir das überhaupt? Und wir haben das jetzt nicht auf einem philosophisch-akademischen Level komplett auseinandergenommen, sondern wir haben uns wirklich gefragt, was heißt das persönlich für die einzelnen Leute? Was ist euer Sinn? Und die Leute waren echt verletzlich. Aber ich konnte nicht umher, um erstmal zu denken, was ist denn Sinn, das Wort? Was bedeutet das Wort eigentlich? Und das Wort Sinn, da ist von der Etymologie her, also von der Wortherkunft, die gängige Meinung, dass es von dem indogermanischen Send kommt, was so viel bedeutet wie gehen, reisen oder fahren. Und das hat mir erstmal die Augen geöffnet, dass der Sinn des Lebens eigentlich die Reise des Lebens ist. Das heißt, wo wir hingehen und wie wir da hinkommen. Und verschiedene Antworten in unserem Bibelkreis, die fand ich sehr interessant. Also es waren natürlich nicht die Klassiker, Geld, Frau, Auto, Haus und so weiter und Erfolg. Wir sind ja eine christliche Gemeinde. Antworten waren unter anderem, andere Menschen zu lieben und wirklich Liebe werden, seine Gaben auszuleben, in den Himmel zu kommen und Gott zu suchen. Das waren so Antworten, die wir hatten, die Leute echt ernst meinen. Also das kommt wirklich vom tiefen Herzen. Das ist deren Inhalt ihres Lebens. Das wollen sie wirklich machen und da wollen sie folgen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie bin ich eigentlich zu meinem Sinn des Lebens gekommen? Also ich glaube, ich habe meinen Sinn des Lebens eigentlich mit 20 Jahren gefunden. Jetzt werden manche lachen, weil sie sagen, ja, 20 bist ja noch ein Kind. Ne, sage ich, seid vorsichtig. Die Europawahl hat auch die Kinder, haben große Parteien die Kinder ignoriert. Das ist schlecht ausgegangen für sie. Aber ich denke, wenn man 20 Jahre ist, ist man vielleicht noch, hat man noch nicht die volle Lebenserfahrung, aber man hat schon ein sehr, sehr, sehr gutes Grundverständnis vom Leben und was so alles im Leben passiert. Genau, also in der Physik ist es so, wenn man Elementarteilchen erforscht, dann hat man da seine Formeln und man hat Reaktionen und die Leute sagen sich, okay, wir kennen die Teilchen A, B, C, aber damit unsere Formel komplett ist und damit alles funktioniert, müsste da eigentlich noch ein drittes Teilchen oder ein viertes Teilchen sein, damit diese Formel überhaupt funktioniert, weil wir wissen, es funktioniert für andere Sachen, aber das müssen wir suchen und dann postulieren sie, dass es dieses Teilchen geben wird. Und dann werden Experimente gemacht und man findet diese Teilchen am Ende. Und ungefähr so habe ich auch meinen Lebenssinn gefunden, muss ich ehrlich sagen. Also die Art, wie ich groß geworden bin, ich bin eigentlich in einem sehr, sehr guten Elternhaus groß geworden. Meine Eltern sind beides Akademiker, sehr intelligente Leute, erfolgreich, sehr liebevoll, eine funktionierende Familie. Ich war auf einem guten Gymnasium. Ich war mit Leuten aus allen Schichten dort in einer Klasse. Also wir hatten wirklich Leute, die waren wirklich bitterarm. Da waren die Eltern Putzkräfte und wir hatten Leute, die waren sehr, sehr, sehr reich. Und verschiedene Kulturen, wir hatten gute Freundschaften. Es ist viel passiert. Wir haben viel erlebt, wir hatten viel Spaß, wir hatten viele Erfahrungen gemacht. So, das heißt, eigentlich war ja mein Leben ganz gut soweit. Ich habe eigentlich eine ganz große Bandbreite schon mal abgedeckt an den typischen Was ist der Sinn des Lebens Kategorien. Ich hatte aber auch Rückschläge. Also ich hatte in meiner Jugendzeit einen besten Freund und das war mein erster richtiger bester Freund, der mich betrogen hat und zwar tief betrogen hat, wodurch der Kontakt dann am Ende abgebrochen ist und wir uns 2 Jahre im Unterricht gesehen haben, ohne dass und jeden Tag dieser Schmerz im Prinzip hochkommt. Und wenn man das als erste Freundschaft hat, dann macht es was mit einem. Dann verändert es tiefgreifend die Art, wie man lebt, wie man versteht und wie man auf Beziehungen eingeht. Ich hatte auch natürlich als junger Mann romantische Interessen. Ne? Und es ist dann passiert, dass man investiert hat in Beziehungen und dass diese Beziehungen dann entweder komplett aufgehört haben auf einmal, ohne dass man verstanden hat, wieso, hat sich gefragt, liegt es an mir? Muss ich mich verändern? Oder dass man betrogen wurde, dass mir von Freunden gesagt wurde, hey, die ist übrigens mit ihrem Ex-Freund wieder zusammen, während sie mit dir die Beziehung aufbaut. Und sowas ist natürlich, wenn man noch nicht ganz 20 ist, in dieser kurzen Lebensspanne sehr, sehr viel, was da auf einen zukommt und was das Bild von einem prägt. Und das heißt eigentlich, Am Ende meiner Schulzeit und am Beginn des Studiums war ich schon ziemlich kaputt innerlich. Also ich hatte eigentlich keinen Bock mehr. Ich habe gesehen, also Beziehungen, romantische Freundschaften, das bringt alles nichts. Ich hatte immer genug Geld, also Geld war auch für mich nicht der Sinn des Lebens. Ich war akademisch auch erfolgreich, hatte ein gutes Abi, obwohl ich dafür kritisiert wurde, dass es nicht besser war. Und das heißt, ich habe schon viele Kategorien abhaken können, wo ich wusste, das ist nicht der Sinn des Lebens. Also muss es da irgendwas anderes geben, weil das, was ich bis jetzt in der Welt gesehen habe, ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Und dann bin ich eines Tages in der Uni am Campus unterwegs gewesen und bin mit Leuten in ein Gespräch gekommen, die Christen sind und die mich gefragt haben, ja, wie steht's um deinen Glauben? Hättest du mal Lust, in der Bibel zu lesen, eine Bibelstudie zu machen? Und ich fand das intellektuell erstmal ja Hammer und war dann aber auf der gleichen Situation, Moment mal, seid ihr eine Sekte? Warum lest ihr denn überhaupt die Bibel? Das kenne ich ja so gar nicht. Und als ich das erste Mal Gottes Wort aufgeschlagen habe und gesehen habe, dass er eine persönliche Beziehung mit mir möchte, dass er nicht dieser Helikoptergott ist, der irgendwie von oben runterguckt und dich mal bestraft, wenn du was schlecht machst oder dich mal lobt, wenn du was gut machst, sondern der wirklich aktiv in diese Beziehung reingeht, war das erste Mal, dass mich Gottes Wort wirklich ergriffen hat. Und es war genau der Moment, wo ich den Sinn meines Lebens eigentlich auch gefunden habe. Und ich möchte eigentlich ein bisschen darauf eingehen und gucken, wie hat denn Jesus die Schrift aufgenommen und wie ist er damit umgegangen? Also wie wichtig ist Gottes Schrift? Und ich starte mal mit einem Beispiel. Also viele kennen sicherlich die Geschichte, dass Jesus nach seiner Taufe, Jesus wurde auch getauft, in die Wüste gegangen ist, 40 Tage, wurde dort versucht, hat widerstanden und dann kam der Satan zu ihm und hat ihm alles gezeigt, was er haben kann, hat gesagt, ich gebe dir die ganze Macht auf der Welt, ich gebe dir alle Leute als Untertan, du wirst super erfolgreich, ich gebe dir alles, was du möchtest, wenn du mich anbetest. Und Jesus hat darauf erwidert, in der Schrift steht, du sollst Gott anbeten und keinen anderen. Das heißt, Satan hat Jesus versucht, einen neuen Sinn zu geben, ihm zu sagen, hey, Sinn des Lebens ist Macht und Einfluss. Und Jesus hat gesagt, Moment, ich kenne die Schrift, das ist überhaupt nicht so. Das ist überhaupt nicht, was Gott möchte von mir. Und er hat die Schrift noch auf ganz, ganz andere Weise benutzt. In Matthäus 16, 21, da müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, da sagt Jesus seinen Jüngern, dass er bald ans Kreuz gehen muss und sterben wird. Und im gleichen Kapitel in Vers 28, Matthäus 16, 28, da sagt er zu seinen Jüngern dann, es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod keinesfalls schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in sein Reich. Und ich finde das sehr, sehr spannend, welche Kraft eigentlich aus der Schrift rausgeht, weil woher wusste Jesus das? Konnte er hell sehen? Konnte er die Zukunft sehen? Vielleicht. Ich bin mir da nicht 100% sicher, das ist ein sehr spannendes Thema. Er konnte Kranke heilen, er ist von den Toten auferstanden, vielleicht wusste er auch, was in der Zukunft passiert. Aber ich würde behaupten, dass selbst seine Jünger hätten wissen können, was er ihnen dort gesagt hat, wenn sie die Schriften gekannt hätten. Das ist ihnen jetzt nicht vorzuhalten, das waren meistens ungebildete Leute und es gab nur eine Tora und die Propheten in den Tempeln. Aber Die Zukunft ist in Gottes Wort beschrieben und die Art, wie wir auf die Zukunft zugehen und wie wir damit umgehen, das steht in Gottes Wort und er gibt uns dort viele Anweisungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch da mit dem Wort wissen, umzugehen. Schlagt mal auf in Lukas 2, 46. Lukas 2, 46. Auch noch unter dem Punkt, woher Jesus so viel wusste, was ihm passieren wird. Wir sehen hier nämlich, dass es schon relativ früh angefangen hat mit ihm. Lukas 2, 46. Also der Kontext ist der, dass Jesus mit seiner ganzen Familie alle paar Jahre nach Jerusalem gegangen ist, um das Passafest zu feiern. Ein richtig großes religiöses Fest, was wichtig war. Das heißt, man ist nicht nur mit Mama, Papa, Kind, sondern Mama, Papa, die 6 Kinder und dann noch die Onkels und Tanten, also in großen Familienverbänden angereist und hat dort seine Opfer gebracht, die Rituale abgehalten und ist dann wieder zurück in sein Heimatdorf gegangen, was mehrere Tagesreisen eigentlich fußläufig ist. Die hatten keine Autobahn. Und nach einem Tag auf dem Rückweg merken die Eltern plötzlich, Jesus ist nicht da. Also die haben irgendwie das Kind verloren, so ein bisschen Kevin allein in New York mäßig. Und ja, sie sind natürlich total beängstigt. Ich denke mir, die Mutter, also sie hat ein Kind in so einer Stadt wie Jerusalem verloren in der damaligen Zeit. Das ist nicht so wie hier in Berlin, dass du zur Polizei gehst und die rufen dich an und alles ist gut oder du klingelst mal beim Nachbarn, sondern du hast da eine Stadtwache, die die Zölle eintreibt von den Händlern, die reinkommen, die brutal sind und Leute zusammenschlägt. Du hast Gauner in allen Ecken. Du kannst eigentlich niemandem, es ist gefährlich, es ist einfach wirklich gefährlich für ein kleines Kind, das 12 Jahre alt ist. Und dann finden sie ihn nach 3 Tagen. Und zwar in Lukas 2,46. Und es geschah, dass sie ihn nach 3 Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Also wir sehen hier, selbst Jesus, der Gott im Fleisch ist, hat die Schriften studiert, hat sich damit auseinandergesetzt, um das zu lernen. Und das zeigt einfach, wie wichtig dieses Verständnis von Gottes Wort für uns ist. Und ich möchte abschließend auch nochmal ein bisschen drauf gucken, was Gott selber über sein Wort sagt. Schlag dazu bitte auf in Josua 1,7. Josua 1,7. So, da spricht Gott zu Josua, der die Israeliten ins gelobte Land führen soll. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was daran geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Weg zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Also er sagt hier, denk eigentlich permanent über die Schrift nach, bring sie in dein Herz rein, denn dann wirst du Erfolg haben, dann wirst du dein Ziel erreichen. Also unseren Lebenssinn werden wir verstehen, wenn wir Gottes Schrift wirklich ausstudieren und sie im Herzen tragen. Und da gibt's für mich eigentlich, wenn ich das mir praktisch anschaue, eigentlich so 2 Modi. Es gibt einmal unter der Woche, ich wache auf, ich mache mein Morgenprogramm, also duschen, Zähne putzen, anziehen, und dann merke ich, ich habe noch 3 Minuten Zeit, damit ich meinen Bus bekommen kann und zur Arbeit komme pünktlich. Renne also raus, komme bei der Arbeit an und dann ist eigentlich mein Tag schon vorbei, weil ich dann total gestresst bin. Wenn irgendein Querschläger kommt, irgendeine Sache mich trifft, kann ich nicht wirklich mit umgehen. Die Gespräche, die ich mit Leuten habe, sind sehr oberflächlich. Ich nehme alles auf meine Schultern. Ich fühle mich extrem gestresst, wenn etwas nicht läuft. Und am Ende des Tages komme ich nach Hause und denke mir so, boah, ein Glück ist dieser Tag vorbei. Ich hoffe, ich habe diesen Tag nicht schon wieder. Also ich will morgen eigentlich gar nicht zur Arbeit. So, das ist so die eine Art, wie mein Tag laufen kann, ohne Gottes Wort. Zweite Art ist, ich wache morgens auf, mache mein Morgenprogramm und idealerweise bin ich 1-2 Stunden vorher aufgewacht. Aber mindestens so viel Zeit, dass ich noch Zeit habe zu lesen. Denn dann gehe ich in die Bibel, dann lese ich die Schrift. Und dann bin ich eigentlich an einem Punkt, dass ich gehen muss, aber möchte eigentlich noch 3-4 Stunden weitergehen. Möchte noch gucken, wo lief diese Reise von Paulus lang? Was ist in dieser Stadt Beröa überhaupt passiert? Gibt es die im heutigen Griechenland noch? Was ist die Sprache, die gesprochen wurde und so weiter? Also mich begeistert die Schrift richtig. Ich möchte da wirklich tief gehen. Und wenn ich dann bei der Arbeit bin, dann läuft das komplett anders. Dann habe ich, wenn irgendwas passiert, kann ich damit sehr gut umgehen. Ich spreche mit Leuten auf einer Herzensebene und nicht auf einer arbeitslustigen Ebene. Und am Ende des Tages denke ich mir, das hat sich gelohnt, diesen Tag zu leben. Es hat sich gelohnt, heute aufzuwachen und in die Stadt zu gehen. Und ich möchte euch einfach ermutigen an dieser Stelle. Wir haben jetzt gehört, wir wollen unsere Gaben suchen. Jeder von euch hat Gaben. Jeder von euch ist besonders. Jeder Einzelne ist einzigartig geschaffen Und wir haben alle einen Sinn im Leben. Und es gibt einen Sinn, der nicht Geld, Macht oder was auch immer du in der Werbung siehst, erzählt bekommst, sondern es ist möglich, mit Gott zu leben und Gott jeden Tag zu folgen. Und es ist mehr als nur ein Meditieren morgens oder sich fokussieren oder sich gute Gedanken machen und zu sagen, Schaka, ich kann es schaffen, ich bin ein krasser Typ oder eine krasse Typin. Denn in Johannes 6,63 steht, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch, das nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und ja, damit möchte ich abschließen. Gott sei die Ehre und eine schöne Woche. Amen.
Zum Abschluss beten wir noch. Großer Gott, Vater, wir kommen bevor dir, Vater, um dir zu danken, Vater. Wir danken dir für dein Wort, für Jesus, was er für uns getan hat. Vielen Dank, Gott, dass wir ja dein Wort täglich, wir haben die Möglichkeit täglich dein Wort zu lesen, Vater, dein Wort zu leben, zu sehen, wie du gelebt hast, Gott. Und dafür bete ich. Bitte bleib mit uns unter der Woche, Gott, und in Jesu Namen. Amen.